Wenn ich dich fragen würde, was ist das Wichtigste, was Gott von dir erwartet? Was würdest du antworten? Ihr müsst nicht laut rausrufen. Vielleicht hat schon jemand schon meinen Predigtext gelesen und dann nimmt er die Pointe vorweg. Aber wir könnten ja mal überlegen, oder? Was ist eigentlich das Wichtigste, was Gott von mir erwartet? Dass ich am Sonntag in den Gottesdienst komme? Dass ich regelmäßig Bibel lese und bete? Dass ich anderen von ihm erzähle? Was ist das Wichtigste, was Gott von mir erwartet? Das ist doch eine zentrale und wichtige Frage, oder? Und es geht heute Morgen um diese Frage. Unter der Überschrift Jesus ringt um dein Herz wollen wir einen letzten Text anschauen, wo ich glaube, dass, ja, Jesus ringt auch danach noch weiter, aber wo ich glaube, dass im Markus-Evangelium in diesem Abschnitt ab Kapitel 11, wo Jesus in Jerusalem einzieht und wo wir jetzt einige Predigten gehört haben, wo immer wieder deutlich wird, Jesus macht nicht einfach nur irgendein göttliches Theaterstück hier auf der Erde, sondern er ringt wirklich um die Herzen der Menschen. Er hat einen Plan. Er möchte gerne die Herzen der Menschen für sich gewinnen. Es geht auch nicht nur darum, alles zum katastrophalen Höhepunkt, zum dramatischen Wendepunkt zu bringen, dass er dann letztlich am Kreuz stirbt, sondern er will wirklich die Herzen dieser Menschen erreichen. Und wir merken das immer wieder schon im ganzen Markus-Evangelium, wir haben jetzt einige Zeit miteinander schon das Markus-Evangelium gelesen, dass es immer wieder Jesus darum geht, in die Herzen der Menschen hineinzuschauen und sie zu ermutigen. Er sagt zum Beispiel auch mal, wisst ihr, diese äußerlichen Regeln, die ihr da aufstellt, die sind gar nicht so entscheidend. Auch die Speiseregeln. Denn das, was ihr esst, gelangt ja nicht in euer Herz. Aber er sagt, von innen, aus dem Herz des Menschen, kommen die bösen Gedanken. Zum Beispiel Diebstahl und Mord. Und Markus 7 ist es. Und wir merken, Jesus ist daran gelegen, das Herz der Menschen zu erreichen. Und ich glaube, das ist heute nicht anders. Und ich glaube, darum geht's im Advent. Darum geht's an Weihnachten. Und das wird heute in diesem Text noch ein bisschen mehr deutlich. Ich habe letztes Mal hier versucht, meine Zeichenkünste ein bisschen auszubauen. Jesus ringt um dein Herz. Das hat damit begonnen, dass er den Tempel gereinigt hat oder dass er gesagt hat, ihr habt aus dem, was eigentlich ein Gebetshaus ist, eine Räuberhöhle gemacht. Und dass er sich gegen diese Religiosität der damaligen Zeit ausgesprochen hat. Er hat scharfe Kritik an dem innenpolitischen und religiösen Führungsteam der damaligen Zeit geübt, an den Priestern, an den Schriftgelehrten und an den Ältesten, der Hohepriester. Er hat gesagt, ihr versteht nicht, und er ringt mit ihnen, ihr versteht nicht, dass ich der Eckstein bin, auf den Gott sein neues Programm bauen möchte. Und ihr arbeitet nach dem falschen Programm. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der wird zum Eckstein werden. Da, wo ihr einen Strich drüber macht und sagt, damit können wir nichts anfangen, da sagt Jesus, sagt Gott, da baue ich mein Reich drauf. Und er meint damit sich selbst. Und als sie mit diesem Trick kommen, ihn da politisch aufs Glatteis zu führen, sagt er ihnen ganz klar, hey, hört auf, eure Hoffnung auf politische Erwartungen zu setzen. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Und als es um die theologischen Streitigkeiten geht, auch da kommen diese Sadduzäer, die ganz viele hohe Priester gestellt haben. Hier bei den Priestern waren viele Sadduzäer dabei. Also eine dieser religiösen Schulen, die wir kennen, nicht nur aus der Bibel, sondern auch von anderen Autoren der Antike. Die Sadduzäer, die wo nur die ersten 5 Bücher Mose als Grundlage genommen haben und die Auferstehung der Toten geleugnet haben. Und die Sadduzäer und die Priester, die eigentlich dafür verantwortlich waren, das Volk zu lehren, oder? Die viel Autorität hatten. Denen begegnet Jesus mit diesem krassen Satz, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Und er zeigt ihnen anhand von einem alttestamentlichen Zitat, Von einem alttestamentlichen Zitat zeigt er ihnen, dass die Auferstehung selbstverständlich im Alten Testament in den ersten 5 Büchern Mose vorkommt. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das ist sein Argument. Und das alles waren Versuche, diese drei waren Versuche, Ereignisse, diese drei Fragen, die gestellt wurden, waren Versuche, Jesus aufs Glatteis zu führen. Unser Text hat ein bisschen einen anderen Charakter heute. Es ist weniger ein Streitgespräch, werdet ihr merken. Es ist auch eine Art und Weise, Jesus zu prüfen. Aber es ist nicht unbedingt der Versuch, einen Vorwand für eine Verhaftung zu finden und letztlich für die Hinrichtung. Wir lesen den Text mal zusammen. Jetzt darf ich ihn wieder einblenden. Ja, genau. So. Jesus ringt um dein Herz, das ist die Überschrift von diesen Predigten gewesen, genau. Markus 12, Vers 28 bis 34. Da lesen wir, nach der neuen Genfer Übersetzung, einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Und Jesus gibt ihm eine Antwort. Das war ja nicht immer so. Jesus hat auch schon mal die Antwort verweigert. Der Text geht weiter. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn dein Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Sehr gut, Meister, meinte darauf der Schriftgelehrte. Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben, wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Von da an wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Soweit unser Text heute Morgen. Jesus ringt um dein Herz. Ich finde es einen faszinierenden Text. Ich muss euch gestehen, ich habe über diesen Text, also nicht über diesen, der kommt ja dreimal, kommt diese Begebenheit im Neuen Testament vor. Einmal in Matthäus 22 und einmal in Lukas 10. Matthäus 22 und Markus 12 sprechen wahrscheinlich vom gleichen Ereignis. Über Matthäus 22 habe ich 6 Monate lang geforscht und eine Arbeit geschrieben. Also jetzt kann ich richtig loslegen, ja, mit meiner Predigt. Es ist ein faszinierender Text. Da steckt so unglaublich viel drin. Man merkt, Jesus ist wirklich Jude und er hat wirklich mit dem Judentum seiner Zeit gerungen. Der Schriftgelehrte wird bei Matthäus erklärt, der war Pharisäer. Das war also nicht einer dieser Priesterkasten, Aristokraten, die auch die Verbindung zu Herodes und nach Rom gesucht haben, sondern das war einer aus dieser Volksbewegung. Es gab eben auch Schriftgelehrte, die Pharisäer waren, klar, das war eine Lehrrichtung. Schriftgelehrte heißt ja einfach einer, der das Gesetz auslegt. Und die Pharisäer waren eifrig darin, die haben ja ganz viele Fragen gestellt. Das typische Auslegungsmethode ist, ja, was wäre wenn, oder? Dass man irgendwelche Fälle konstruiert und dann überlegt, welches Gesetz gilt dann dafür. Und die Pharisäer, die haben versucht, für jede Alltagssituation Gesetze zu suchen. Und wir wissen aus dem rabbinischen Judentum, dass es 613 Gesetze gab. 248 Gebote und 365 Verbote wurden damals gesucht. Da ist natürlich aus dem Alten Testament heraus oder aus den Traditionen der Väter. Und da liegt es natürlich nahe, dass man mal die Frage stellt, was ist eigentlich wirklich das Wichtigste? Und das ist eigentlich auch gar nichts so Besonderes. Man merkt es, dass das auch außerhalb vom Neuen Testament, bevor Jesus gelebt hat und nachdem Jesus gelebt hat, im Judentum diese Frage gab. Die Frage nach dem größten Gebot, was ist das Wichtigste von allen Geboten, ist praktisch die Frage nach einem Grundgedanken, von dem sich alles andere ableiten lässt. Es ist nicht die Idee, gibt es ein Gebot, was ich befolgen muss und die restlichen kann ich vergessen, sondern womit lässt sich das zusammenfassen? Und Jesus sagt, ja, das Doppelgebot der Liebe. Auch das war keine besonders neue Erfindung von Jesus. Was neu ist, ist, dass Jesus diese beiden alttestamentlichen Stellen nimmt und sie nebeneinander stellt. Gibt zum Beispiel eine witzige Geschichte, dass Heide zu Rabbi Hillel kommt, der hat 20 vor Christus gelebt und eine Bedingung stellt, hat gesagt, lehr mich die ganze Tora, während ich auf einem Fuß stehe. Oder Tora sind die 5 Bücher Mose. Und dann antwortet Rabbi Hillel, was dir unliebsam ist, das tu auch deinem Nächsten nicht. Dies ist die ganze Tora. Das andere ist ihre Auslegung. Geh hin und lerne das. Also man merkt, das war eine Frage, die es damals schon gab. Eben. Aber Jesus bringt da noch eine besondere Nuance rein. Und da werden wir uns gleich drum kümmern. Aber ich finde es zunächst mal einfach auch erfrischend und gut, was dieser Schriftgelehrte macht. Und ich finde, schon da kann er für uns eigentlich ein Vorbild sein. Er stellt mal die Frage, was ist eigentlich das Wichtigste? Was ist das Wichtigste, was Gott von mir möchte? Das ist ja nicht so, dass das verboten wäre, Gott Fragen zu stellen, kritische Fragen zu stellen, schwierige Fragen zu stellen. Jesus hat Fragen beantwortet, hat sich auseinandergesetzt. Er hat keine Spielchen mit sich spielen lassen. Nein. Aber er war bereit, auf ehrliche Fragen, ehrliche Antworten zu geben, Zweifeln zuzuhören, Ängsten zu begegnen. Und ich finde, das ist eines der guten Dinge, die mir eigentlich wichtig geworden sind. Das ist ja nicht nur so, dass die Menschen damals nach Orientierung gerungen haben. Auch wir brauchen ja Orientierung. Woran soll ich mich orientieren als Mensch in dieser Welt? Welche Regeln gelten? Gelten überall da, wo ich bin, meine Regeln? Und nur meine Regeln? Und wer sich nicht meinen Regeln unterordnet, der muss gehen? Bin ich derjenige, der festlegt, wie was moralisch gut und weniger gut ist? Wie Gott ist, was Gott zu tun und zu lassen hat? Wir brauchen doch Orientierung und diese Frage, die der Schriftgelehrte stellt, ich glaube, die könnten wir auch stellen. Was ist eigentlich das Wichtigste? Und Jesus gibt darauf eine Antwort. Die Antwort klingt vielleicht für uns harmlos. Denken wir, ja, habe ich schon 100 Mal gehört. Gott lieben, deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Oder dann gehen wir meistens damit, dass man sich jetzt erst selbst lieben muss, bevor man andere lieben kann. Ich glaube, dass die Auslegung stimmt. Kommen wir gleich noch drauf. Aber ich glaube, die Antwort klingt harmlos. Sie ist es aber nicht. Die Antwort ist absolut anspruchsvoll. Mit der Antwort erhebt Jesus Anspruch auf dein Leben. Wenn wir von Liebe reden, dann ist es so beliebig, habe ich manchmal den Eindruck. Oberflächlich. Wie oft sehen wir in irgendwelchen Schnulzen, ich liebe dich. Aber wann sage ich das wirklich zu einem Menschen? Was meine ich damit? Meine ich den Augenblick? Oder meine ich bin bereit, mein Leben mit dir zu teilen? Mit welchen Ohren höre ich diesen Satz? Liebe, das ist alles andere als beliebig. Und man merkt es hier bei Jesus. Er formuliert, was Gott erwartet. Zunächst mal richtet er unseren Blick auf Gott. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Gott. Das kannte jeder Jude. Jeder Jude heute kennt es auch noch. Das ist das sogenannte Schma Israel aus dem Hebräischen. So ein bisschen Hebräisch bringe ich dann doch. Ich erkläre immer, dass ich das eigentlich nicht mache, gell? Aber an der Stelle kann man es machen, weil ich glaube, das begegnet einem vielleicht auch sonst mal. Shema Yisrael heißt, höre Israel. Und das Schma Yisrael ist das Glaubensbekenntnis. Wenn ihr schon mal Juden gesehen habt, die Gebetsriemen tragen im Fernsehen oder in irgendwelchen Abbildungen, also diese Riemen, die man sich um die Hand oder um die Stirn bindet und da sind so Kästchen drin. In diesen Kästchen ist dieser Bibelvers. Ist 5. Mose 6, ab Vers 4. Hier, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Das ist ein Anspruch, den Gott erhebt auf sein Volk. Damals in der Situation, als Mose mit dem Volk unterwegs war in der Wüste. 5. Buch Mose, da sagt er, will ich euch nochmal in Erinnerung rufen. Will ich euch sagen, was ihr euren Kindern erzählen sollt, was ihr ihnen einschärfen sollt. Und da bringt Mose diesen Vers. Er sagt, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Das ist der erste Anspruch. Und danach geht es dann gerade weiter. Also er sagt, wenn ihr in das Land kommt, dann lasst es bleiben, an die anderen Götter zu glauben. Wir wissen, dass die Juden das nicht gemacht haben und dass es katastrophale Auswirkungen hatte. Das bis dahin geführt hat, dass jetzt die Römer in dem Land herrschten. Oder? Zur Zeit Jesu. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Wenn ihr nachlest in 5. Mose 6, werdet ihr merken, dort kommen nur drei Elemente vor. Herz, Seele und Kraft. Jesus ergänzt noch den Verstand. Also zunächst mal sagt Jesus, du sollst Gott lieben. Und was Liebe ist, da kommen wir gleich noch drauf, das ist nicht beliebig. Aber er erwartet von dir, Gott erwartet von dir. Gott möchte, dass du mit deinem Herzen, mit deinem Willen, mit deiner Seele, mit deiner ganzen Hingabe, mit deiner ganzen Entschlossenheit, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft Gott liebst. Für mich ist dieser Text immer wieder Balsam, oder? Es gibt ja so viele Leute, die einem erklären, als Theologe macht man nur unnütze Dinge und schreibt Bücher über Bücher. Aber Jesus sagt hier, hey, du musst mit deinem Verstand Gott lieben. Du sollst nicht deinen Verstand abschalten, sondern dein Verstand ist auch Teil von dir und du sollst mit deinem Verstand, mit deinem Denken, mit deiner Intelligenz Gott ehren und ihn lieben. Lieben ist ja viel umfassender als ehren. Ehren heißt, dass ich Gott sage, wer er ist. Lieben ist was ganz Persönliches. Lieben heißt, dass ich in eine Beziehung zu ihm trete. Dass er mir nicht egal ist. Natürlich ist er groß, mächtig, gerecht, treu. Aber lieben heißt, das ist mein Gott. Zu dem habe ich eine Beziehung, der ist mir wichtig, dem höre ich zu. Und das soll eben all das, was der Mensch hat, und es geht hier gar nicht so sehr darum, den Menschen in irgendwelche Teile zu unterteilen. Das hat man früher gemacht. Sich überlegt, hat der Mensch jetzt drei Teile? Leib, Seele und Geist oder nur zwei Teile, das ist gar nicht so die entscheidende Frage in der Bibel. Sondern mit allen deinen Fähigkeiten, die du natürlicherweise hast, mit allem, was du bist, mal abgesehen von deinem Besitz, von deinem Konto, mit all dem, wo du morgens unter der Dusche stehst, sage ich jetzt einfach mal, oder durch die Gegend läufst, selbst wenn du gar nichts dabei hast, du bist du. Du hast Herz. Das sind nicht nur die Emotionen, sondern das ist auch der Ort, wo wir Entscheidungen treffen. Das ist die Seele, das ist die Hingabe, das ist das, wo wir unsere Sehnsucht herkommt. Damit meint die Bibel, dass wir Menschen sind, die lebendig sind, die sich danach sehnen, wirklich zu leben. Mit unserem Verstand, mit unserem Denken und mit aller deiner Kraft. Ja, mit aller Kraft, die du im Fitnessstudio trainierst. Mit deiner gedanklichen Willenskraft, mit deiner Muskelkraft. Sollst du Gott lieben? Ich weiß nicht, was dir vorhin in den Sinn gekommen ist, was das Wichtigste ist, was Gott von dir erwartet. Es ist auch egal. In dem Sinn, dass ich das jetzt nicht beurteilen will, ob du durchgefallen bist oder den Test bestanden hast. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Jesus zuhören, was er denn von uns erwartet. Wenn er um unser Herz ringt, ja, welche Antwort erwartet er denn? Er erwartet Liebe. Liebe. Liebe ist nicht beliebig. Liebe sagt nicht immer nur wunderbar, alles in Ordnung. Es gibt da so ein Verständnis von Liebe, wo man überhaupt keine Kritik üben kann, wo die Wahrheit keinen Raum hat. Es gibt ein Verständnis von Liebe, wo man die Kinder zum Beispiel in allem schont und ihnen immer sagt, ja, du bist toll, du bist wunderbar und ihnen keine Grenzen setzt. Zur Liebe gehören auch Grenzen, nach meinem Verständnis. Kinder, die keine Grenzen erfahren, wie wollen die in unserer Gesellschaft überleben? Wie wollen die in dem Chef gegenüber Respekt zeigen, wenn sie selbst nie gelernt haben, Respekt zu zeigen, den Eltern gegenüber? Das ist doch eine Grundvoraussetzung. Vor ein paar Jahren hat es schon jemand erzählt, dass es gibt da so eine Institution, die kümmert sich um Lehrverhältnisse, oder? Da hat einer eine Stubelehre gemacht und nachdem er in Lastwagen von Chef eingestiegen ist, hat er zu ihm gesagt, du, ich muss dann heute übrigens früher gehen, oder? Da ist der Chef rechts rangefahren und hat gesagt, tschüss, kannst gleich gehen. Das ist doch keine Liebe, wenn ich meinem Kind sowas durchgehen lasse. Jesus ist doch nicht harmlos, nicht beliebig. Er sagt, weißt du, Liebe bedeutet, dass mit allem, was du bist und hast, du dich nach Gott ausstreckst. Und ein Wort kommt hier 4-mal vor. Und wenn da 4-mal was vorkommt, dann ist das wichtig in Bibeltexten, oder? Die hatten keinen Fettdruck, die hatten keine Kursivschrift, die hatten nicht mal Punkt und Komma, die haben nur Großbuchstaben aneinander gehängt. Aber da heißt es, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Gott möchte, dass du ihn liebst, und zwar leidenschaftlich, umfassend. Und wisst ihr, ich nehme diesen Text immer wieder, um zu erklären, was eigentlich in unserer Beziehung zu Gott kaputt ist. Ich nehme diesen Text, um zu erklären, was Sünde ist. Vielleicht meinen wir immer noch und erklären das dann auch so, ja, Sünde heißt, dass ich nicht das tue, was Gott von mir will. Nein, das folgt daraus. Sünde ist im Ursprung, dass ich Gott ablehne, dass ich mich gegen Gott auflehne, dass ich Gott sage, ich brauche deine Liebe gar nicht, ich will deine Liebe gar nicht, ich will dir auch gar nicht zuhören. Und da kann es ja ganz unterschiedliche Gründe dafür geben. Der eine sagt vielleicht, ja, weißt du, Gott, wenn du wirklich wüsstest, wer ich bin, dann würdest du dich von mir abwenden und kein Wort mehr mit mir reden. Und deswegen will ich gar nicht, dass du mit mir redest, weil ich bin's ja gar nicht würdig oder wert. Das ist die eine Möglichkeit. Das andere Extrem, natürlich gibt es da immer Zwischenschattierungen, das andere Extrem ist, hey, ich habe mein Leben so im Griff, ich brauche dich doch gar nicht. Ich bin doch von mir aus alleine gut genug. Klar gibt's da und dort Abstriche, aber stell dich doch nicht so an. Natürlich sagt das niemand so, aber ich glaube, das sind Gedanken, die eigentlich dahinter stecken, hinter manchem Verhalten. Und Jesus sagt, weißt du, ich möchte gern, dass du mich liebst. Dass du den Vater im Himmel liebst. Nicht nur manchmal, nicht nur teilweise, nicht nur tagesweise oder phasenweise, sondern voll und ganz. Merkst du, Jesus ringt um dein Herz, weil da gibt's doch Kräfte, auch in mir, die sagen, hey, ja, was passiert dann mit mir? Wer kümmert sich um mich? Ah ja, klar, ich muss ja mich selbst lieben. Sagt Jesus nicht. Er geht einfach davon aus, dass wir uns selbst lieben. Und natürlich brauchen wir Selbstliebe. Aber es gibt hinter unserer Selbstachtung und Selbstwert gibt es eine andere Quelle als die, dass ich mir selbst Quelle von Wert und Achtung und Stolz und Würde bin. Wir kommen gleich darauf. Ich komme immer auf diesen Text zu sprechen, auf die Liebe zu Gott und zu erklären, was Sünde ist, weil ich glaube, dass an der Stelle scheitert wirklich jeder. Und es zerbricht irgendwo denn die kulturelle Idee von Sünde als Tat. Sünde heißt, ich habe keine Beziehung zu Gott. Er ist mir nicht wichtig. Und wisst ihr, ich kenne niemanden, der von sich behaupten kann, Gott war mir schon immer wichtig. Und jeden Tag. Und das ist unsere Not. Deswegen sieht unsere Welt so aus, wie sie aussieht. Weil Gott keine Bedeutung für uns hat. Weil wir nicht nach Gottes Willen fragen. Und weil wir vielleicht manchmal auch so tun, als würden wir es und trotzdem nicht tun. Weil unsere Herrscher nicht bereit sind, Gott zu lieben. Weil es ihnen mehr um ihre Meinung und ihre Macht geht. Und das kannst du übertragen. Das kannst du auf deine Beziehung zu deinen Kindern übertragen. Auf die Ehe, auf die Familie, auf die Verwandtschaft. Immer und immer wieder scheitert es an uns, weil wir andere Dinge wichtiger finden als Gott. Und das Zweite sagt Jesus, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben. Natürlich kann man sich da fragen, wer ist dein Nächster? Aber die Frage will ich jetzt heute nicht reden, aber ich möchte einfach sagen, Jesus erwartet von uns, Gott erwartet von uns, dass wir anderen mit Liebe begegnen. Ja, dass wir sogar unseren Feinden mit Liebe begegnen. Und nein, ich habe nicht immer Liebe und Geduld übrig für alle Menschen in meinem Umfeld. Das ist für mich ein Lernprozess, ein Prozess, wo ich auch scheitere, ja? Und aber Jesus sagt in Matthäus 22, um die Parallelstelle hier mal dazu zu nehmen, sagt er was ganz Wichtiges. Ich versuche jetzt mal da mein Bild zu vervollständigen. Ja. Also der erste Teil ist, dass er um unser Herz ringt. Ja? Und zwar, dass er möchte, dass wir lieben, dass wir Gott lieben. Dass wir unsere Nächsten lieben. Jesus erklärt auch, warum diese beiden Gebote, und zwar in Matthäus 22 macht es, warum diese beiden Gebote so wichtig sind, weil er sagt, in diesen beiden Geboten erfüllt sich das ganze Gesetz und die Propheten, oder lässt sich das ganze Gesetz und die Propheten zusammenfassen. Und ich habe gedacht, als ich meine Proseminararbeit da geschrieben habe, ein halbes Jahr drüber geforscht, habe ich dieses Zitat gefunden, dass die Gebote, das Gesetz und die Propheten, das ganze Alte Testament, hängt eigentlich in diesen beiden Geboten wie die Tür in der Angel. Daraus erschließt sich so vieles, was das Alte Testament sagt. Und ich glaube, es ist klar geworden, das, was Jesus hier formuliert, das ist keine Kleinigkeit. Das ist keine Randbemerkung. Er sagt, das Wichtigste ist die Liebe. Wir können mal weitergehen und uns fragen, ja, warum soll ich denn eigentlich Gott lieben? Das wäre ja die naheliegende Frage. Ist das einfach nur eine Pflicht? Kann aus der Pflicht Liebe wachsen? Der Schriftgelehrte antwortet, sehr gut, Meister. Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Wow. Das ist eigentlich eine krasse Aussage für einen Schriftgelehrten. Also es ist nicht so, dass es jetzt überraschend kommt, denn das ist ja schon im Alten Testament selbst angelegt und wurde auch schon diskutiert. Aber an der Stelle sagt ja der Jude, der Schriftgelehrte selber, eigentlich ist der Tempel zweitrangig. Eigentlich ist das, was wir da machen, die täglichen Opfer, die Brand- und Schuldopfer, sind gar nicht das Entscheidende. Viel entscheidender ist, was in meinem Herzen abgeht. Wie ich mich verhalte. Warum soll ich Gott lieben? Ja, weil es mehr wert ist als äußerliche Religiosität. Weil es dein Leben viel reicher macht als einfach die Befolgung von Vorschriften. Aber die Frage ist ja noch nicht beantwortet. Warum soll ich denn Gott lieben? Und da kann ich eigentlich nur mit einem Bibeltext antworten. Und zwar steht der im ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Da ist es auch eingebettet in die Diskussion von gegenseitiger Liebe. Aber da schreibt dieser Autor vom ersten Johannesbrief, schreibt, Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Und jetzt sagt er was? Das ist das Fundament der Liebe. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Dann sagt er, daraus folgt, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir auch verpflichtet, einander zu lieben. Aber nochmal, Johannes schreibt, das Fundament der Liebe ist nicht, dass wir Gott geliebt haben. Es ist nicht unsere Leistung, die Liebe von Gott erzeugt, sondern das Fundament der Liebe ist, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Warum soll ich Gott lieben? Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Vielleicht denkst du, das habe ich ja gar nicht nötig. Ich komme auch so gut durchs Leben. Ich will dir sagen, du weißt gar nicht, was Gott aus deinem Leben machen könnte, wenn du dich seiner Liebe aussetzen würdest. Du weißt gar nicht, welche Schönheit und welche Freude in deinem Leben wachsen würde, wenn du Gottes Liebe zulassen würdest. Wenn du nicht nur sagst, ja, das ist ja alles banal und blöd und haben wir schon oft gehört. Sondern wenn du dich auf den Weg machst, dir darüber Gedanken zu machen, Gott liebt mich, bevor ich ihn geliebt habe. Gott liebt mich, bevor ich am Morgen meine stille Zeit mache. Gott liebt mich, bevor ich am Sonntag in die Kirche komme. Gott liebt mich, bevor ich mich zu ihm wende und sage, was ist eigentlich das Wichtigste in meinem Leben? Gott liebt mich, bevor ich meine Einzahlung auf das Konto der FEG Höfe oder auf irgendeine andere Organisation mache. Gott liebt mich, auch wenn er genau weiß, wie es in meinem Herzen aussieht. Auch wenn er genau weiß, wen ich alles betrogen habe. Auch wenn ich genau weiß, wen ich alles belogen habe. Auch wenn er genau weiß, wo ich zerstört wurde, wo mir Gewalt angetan wurde, wo ich innerlich oder äußerlich angegriffen wurde, wo ich ausgelacht wurde, wo seelische Wunden da sind, wo körperliche Gebrechen da sind, wo andere mich auslachen aufgrund von meiner Figur oder von meinem Gesicht, sich Witze erlauben über meine Intelligenz. Gott liebt mich. Ich glaube, unsere Welt würde anders aussehen, wenn wir das wirklich an uns heranlassen würden. Gott liebt dich. Das ist kein billiger Satz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ewiges Leben meint nicht Leben nach dem Tod, sondern mein Leben in Gemeinschaft, in Nähe mit Jesus. Heute, heute Nachmittag, heute Morgen in diesem Gottesdienst. Ewiges Leben ist Leben von anderer Qualität. Was glaubst du, was Gott aus deinem Leben machen könnte, wenn du dich lieben lassen würdest? Er könnte dir helfen, deine Feinde zu lieben. Er könnte dir helfen, die komischen Leute zu lieben. Er könnte dir helfen, dich selbst zu lieben. Und da kommt Identität her. Da kommt Selbstachtung her. Nicht, weil ich mir erkläre, dass alles okay ist mit mir, sondern weil ich verstehe, Gott liebt mich. Gott will mich. Gott sucht mich. Jesus ringt um mein Herz. Er will nicht nur den äußerlichen Daniel. Er ist interessiert an dem... Soll ich ein Beispiel nennen? An dem Knaben, der in der Schule gemobbt wurde. Der tageweise zu schwach war, um sich zu wehren und mit dem Kopf unter den Wasserhahn gehängt wurde. Keine dramatische Sache. Aber das hat mich klein gemacht. Ich habe es ihnen dann heimgezahlt. Aber weißt du, eigentlich hätte ich das gar nicht nötig gehabt. Eigentlich hätte Gott mir auch Liebe für sie schenken können. Gott liebt mich. Gott liebt dich. Warum soll ich Gott lieben? Warum soll ich Gott lieben mit allem, was ich bin und habe, was er mir zur Verfügung gestellt hat? Warum soll ich meinen Nächsten lieben? Weil er dich liebt. Advent. Gott kommt in die Welt. Und er räumt nicht auf, sondern erklärt auf. Er zeigt, wie Gott ist. Er kündigt an, eines Tages wird es zu spät sein. Du musst heute entscheiden. Ja, klar, es gibt ein Gericht. Gott ist nicht harmlos. Mit Gott machen wir keine Deals. Mit Gott können wir nicht verhandeln. Gott setzt die Maßstäbe. Gott ist Gott. Aber er liebt dich. Er will dich. Er hat dich geschaffen. Er sucht dich. Er streckt sich aus nach dir. Er wartet auf dich. Es ist gut, dass wir Herbei, o ihr Gläubigen gesungen haben. War ja ein Weihnachtslied. Wenn ich es richtig verstanden habe, kein Adventslied, ein Weihnachtslied. Weihnachten war schon. Jesus ist schon in die Welt gekommen. Wir tun nicht so, als würde jedes Jahr Weihnachten, ha, hurra, das Jesuskind ist auf die Welt gekommen. Sondern wir erinnern uns. Da hat Gott die Geschichte verändert. Da hat Gott uns seine Liebe gezeigt. Da ist Gott uns ganz nahe gekommen. Die einzige Frage ist, wie sieht deine Antwort aus? Was sagst du? Sagst du, ich will nochmal drüber nachdenken? Klar. Die Zeit gibt dir Jesus. Sagst du, ich bin nicht sicher, ich habe es nicht richtig verstanden? Klar, dann denk nochmal drüber nach. Frag nach. Sag doch Jesus, er soll dir mal erklären, was damit gemeint ist. Lies den Text nochmal oder komm zu mir oder komm nächstes Jahr in Alpha-Kurs. Da geht es um Fragen des Lebens, da geht es um Jesus, da geht es um all das, was unser Leben reich macht. Oder gib Jesus heute eine Antwort. Sag, ja, ich will mich auf den Weg machen. Dazu musst du nicht aufstehen. Dazu musst du keine Hand heben. Dazu musst du nur in deinem Herzen sagen, Jesus, ich will deine Liebe annehmen. Und ich will um Vergebung bitten, wo ich dich und deinen Vater im Himmel und den Heiligen Geist nicht geliebt habe. Und komm du in mein Leben. Sei du Herr meines Lebens und veränder du mein Leben so, dass deine Liebe in mir regiert. Ich will beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du um uns ringst. Und ich danke dir dafür, dass der Schriftgelehrte dir diese Frage gestellt hat und uns damit ein Beispiel geworden ist. Ich danke dir dafür, dass du mit uns mehr vorhast und uns mehr schenken kannst, als all das, was wir uns selbst geben und erarbeiten können. Ich danke dir dafür, dass du auch heute noch voller Geduld und Freundlichkeit rufst, vergibst und uns einlädst, zu dir zu kommen. Ich danke dir dafür, dass wir Liebe nicht produzieren müssen, sondern dass du sie uns schenkst, indem du uns liebst. Ich danke dir dafür, dass du um unser Herz ringst und dass du heute da bist. Amen.